Wir wollen uns mit dem Thema Gebet auseinandersetzen. Und zwar das Thema ein Gott, der Gebet erhört. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Psalm 65, 3. Oder aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Hebräer Brief, Kapitel 11, Vers 6. In den letzten Monaten habe ich immer etwa wieder so Andeutungen gemacht, in welche Richtung es gehen sollte, finde ich. Und wir haben auch so angefangen, in der Leitung auch über das Thema zu sprechen, Gebet. Und ich glaube, wir haben viele, viele Gebetsgruppen hier bei uns. Das ist super. Auch heute Morgen hatten wir schon um 6:30 Anbetungszeit und dann vor dem 1,5 Stunden, dann vor dem Gottesdienst war eine kleine Gruppe, die immer betet. Es hat jeden Tag praktisch Gebetsgruppen und was einfach fehlt, ist das Gebet als Gesamtkirche. Das Gebet als Gesamtkirche. Das könnte so in einem Rahmen stattfinden, dass man einfach als Gesamtkirche betet und zu Gott sich hinwendet. Und das kann so werden, das glaube ich. In welchem Rahmen wird sich zeigen? Es hat noch nicht Klick gemacht vom Heiligen Geist her, wie das sein könnte. Aber ich glaube, es wird in diese Richtung gehen, dass wir auch als Gesamtkirche wirklich uns treffen können zum Gebet. Dass die Gruppen auch, die haben Berechtigung, die sind sogar sehr wichtig, aber ich glaube, das Gemeindegebet als Gesamtkirche hat auch eine gewaltige Verheißung. Wir sehen das in der Apostelgeschichte ganz deutlich. Darum auch heute dieses Thema, ein Gott, der Gebet erhört. Und es soll uns als Gesamtkirche dazu führen, dem Gebet einfach noch mehr Beachtung zu schenken, dem gemeinsamen Gebet, aber auch als Einzelpersonen soll dieses Thema uns immer wieder mächtig berühren und erfassen, dass wir eine Sehnsucht haben, zu beten. Erstens, es liegt in Gottes Wesen, Gebet zu erhören. Das ist einmal ganz wichtig. Das Gebet bekommt so eine gewaltige Salbung in uns, wenn es uns bewusst wird, dass dieser Gott Gebet erhört. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Gebete erhören ist ein Teil seines Wesens. Er legt es dem Psalmisten ins Herz zu sagen, du erhörst Gebet, Psalm 65, 3. Er freut sich, wenn er als der Gott angerufen wird, der Gebet hört und erhört. Gottes Barmherzigkeit ändert sich nie. Sie ist ein Teil seines Wesens, unbeeinflusst durch wechselnde Verhältnisse. Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit sind unwandelbar. Er ist immer heilig, immer gerecht. Die Wesenszüge Gottes sind unveränderlich und ewig. Er sagt, ich, der Herr, wandle mich nicht, Malachi 3,6. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, lesen wir in Hebräerbrief 3,10,8. Genauso ist Gott in allen Generationen derselbe Gott, der gerne auf unsere Gebete hört und Gebete erhört. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir, sagt der Psalmist. Zweitens, es ist unmöglich zu Gott zu kommen oder ihm zu gefallen, ohne zu glauben, dass er Gebet erhört. Wie eifersüchtig ist Gott auf seinen Ruf bedacht, dass er Gebet erhört? In Hebräer 11, 6 lesen wir, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Hier wird uns gesagt, dass jeder, der zu Gott kommen will, zwei Dinge glauben muss. Erstens, dass es einen Gott gibt und zweitens, dass Gott diejenigen belohnt, die ihn ernsthaft suchen. Das bedeutet, dass Gott Gebet erhört. Niemand kann zu Gott kommen, niemand kann gerettet werden, niemand kann Gott gefallen, ohne zu glauben, dass Gott Gebet erhört. Versetzt es uns in Erstaunen, wenn wir hören, dass die eine Eigenschaft Gottes ist, die jeder anerkennen muss, ehe er zu ihm kommt. Die Eigenschaft ist, dass er Gebete hört und erhört. Und schon rein das kann unser Gebetsleben gewaltig in Fahrt bringen, in Schwung versetzen, wenn es uns bewusst ist, dass dieser Gott Gebete hört. Und nicht einfach zufällig, sondern er will Gebete hören und das könnte uns auch diesen Drang geben für dieses gemeinsame Gebet, wo wir uns auch stehen lassen, wenn jemand Scheu hat zu beten laut. Vielleicht ist es auch 2 Stunden ruhig. Das haben wir schon erlebt im Anbetungsgebet. Einfach ruhig. Man hört jede Nadel, die fällt. So ruhig ist es. Aber es kann auch laut werden. Wir überlassen das dem Heiligen Geist. Der dritte Punkt. Jede Eigenschaft Gottes ist in der Tatsache inbegriffen, dass er Gebet erhört. Wenn wir einmal verstanden haben, dass Gott Gebet hört und erhört, können wir ein wenig all die Eigenschaften und Wesenszüge Gottes erkennen. Alle Eigenschaften und Wesenszüge Gottes sind mit eingeschlossen, wenn wir verstehen, dass er Gebete hört. Erstens, ein Gott, der Gebete hört, ist ein lebendiger Gott. Er ist kein Götze aus Holz, Stein oder Papier. Als die Baalspriester auf dem Berge Karmel zu ihrem Gott schrien, Baal, erhöre uns, war keine Stimme noch Antwort zu vernehmen. Ein Götze hat Augen, aber er sieht nicht. Er hat Ohren, hört aber nicht. Er hat einen Mund, spricht aber nicht. Ein Gott, der Gebete hört, ist ein lebendiger Gott. Zweitens, ein Gott, der Gebete hört, ist ein allwissender Gott. Hört Gott den Schrei von Millionen seiner Leute in allen Ländern, in allen Sprachen zur gleichen Zeit? Kennt er die Herzen der Flehenden, sieht er den Glauben und weiß er um die Aufrichtigkeit. Durchschaut er die Heuchelei in den Herzen derer, die beten? Dann ist Gott in allem unbegrenzt, er weiß alle Dinge. Und zu diesem Gott dürfen wir kommen im Gebet, als Einzelpersonen, als Gruppen, aber auch als ganze Kirche. Drittens, wenn Gott Gebete hören kann, dann hat er alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Gott ein Gebet um Regen erhört, muss er das Wetter beherrschen. Wenn Gott ein Gebet um Ernte erhört, muss er die Sonne, die Insekten, die Feuchtigkeit und sogar den Lebenskeim im Samen unter Kontrolle haben. Erhört Gott Gebete um Gesundheit, dann muss er jedes Blutkörperchen, jeden Nerv, jeden Prozess des Stoffwechsels im menschlichen Körper in der Hand haben. Erhört Gott Gebet um Erweckung oder um die Bekehrung eines Sünders? Dann muss er Einfluss auf Seele, Gewissen und Willen des Menschen haben. Wenn Gott das Gebet Josuas erhörte, dass die Sonne etwa einen Tag lang in ihrem Verhältnis zur Erde stillstand, Josua 12, 13, dann hat Gott seine ganze Schöpfung unter Kontrolle. Er erhört Gebet, er hat unendliche Kraft, grenzenlose Macht. Jede Eigenschaft Gottes ist in der Tatsache inbegriffen, dass er Gebet erhört. Und da der vierte Punkt. Wenn Gott Gebet erhört und solche unendliche Weisheit und Allmacht hat, dann muss er selbst der Schöpfer sein. Kein anderer könnte so mächtig sein. Niemand kann ihm sein Recht streitig machen. Niemand sonst kann sein Werk begrenzen oder seinen Willen durchkreuzen. Dann ist der Gott, der Gebete hört, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Fünftens, der Gott, der Gebete hört, kann folglich auch Wunder wirken. Tut Gott heute noch Wunder, mag mancher fragen. Die Antwort lautet ja, wenn er der Gott ist, der diejenigen belohnt, die ihn mit Ernst suchen, wenn er noch immer der Gott ist, der Gebete erhört, dann ist es für ihn ganz natürlich, Wunder zu tun, um Gebet zu erhören. Dr. Blanchard sagt in einem seiner Bücher, wenn es einen Gott gibt, dann muss er handeln wie ein Gott. Ein Gott tut Wunder. Ein Gott, der aufhört, Wunder zu tun, würde aufhören, ein Gott im biblischen Sinn zu sein. Das heißt, ein persönlicher Gott, der persönlich das Gebet des Glaubens hört und erhört. Und das geht jetzt in das Übernatürliche hinein. Ich glaube, ein Beter, eine betende Gruppe, eine betende Gemeinde erlebt Übernatürliches, weil sie in das Übernatürliche hineingehen. Ich nenne es ein bisschen salopp, ich weiß es, aber es soll nicht abwertend gemeint sein. Es ist einfach so ein bisschen eine Tatsache. Ein 0815-Christentum rechnet nicht mit dem Übernatürlichen. Sechstens, wenn Gott Gebete hört, dann ist er ein Gott der ewigen Liebe und Barmherzigkeit. Gott weiß, dass keiner von uns verdient, dass sein Gebet erhört wird. Wir armen Sünder verdienen eigentlich nur Verdammnis, Verlassenheit und Todesstrafe. Aber Gott liebt die Sünder. Er hat uns erlöst, denn seine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Darum dürfen wir sagen, wie Hiob, ich weiß, dass meiner Sünder lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das ist so etwas Gewaltiges. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden, Römer 5,20. Wenn es einen Gott gibt, der die Menschen belohnt, ihn mit Ernst suchen, der Gebet erhört, Glauben belohnt und die Bedürfnisse der Menschen stillt, dann hat dieser Gott seinen eigenen Sohn zur Sühnung der Sünden gegeben, damit er auf gerechte Weise Sünden vergeben, Sünder retten und vor der Hölle bewahren kann, damit er sie in sein Bild umgestalten kann und sie auf ewig bei sich im Himmel hat. Wir haben einen gewaltigen Gott. Er ist ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein gerechter Gott. Und er kümmert sich um uns. Und wenn ein Mensch wirklich glaubt, dass Gott Gebet erhört, dann hat er den Schlüssel zu dem Herzen Gottes und kann schon in etwa in all die Gnaden und Kräfte und die Majestät des unendlichen Gottes erkennen. Ein Gott, der hört und antwortet, ist ein wahrer Gott. Jeder Gott, der nicht auf das Gebet der Menschen hört und antwortet, hat nicht die Macht und die Gnade, die Welt zu erschaffen oder zu erhalten und verlorene Sünder zu suchen und zu retten. Wenn wir dies alles erkannt haben, können wir verstehen, wie sehr Gott haben möchte, dass wir ihn als einen Gott kennenlernen, der Gebete hört, und dass niemand ihm gefallen oder zu ihm kommen kann, ohne zu glauben, dass er ein Hörer des Gebets derer ist, die ihn mit Ernst suchen. Und ich kann euch sagen, das Gebet hat eine gewaltige Kraft, eine immense Kraft. Wir waren jetzt 2 Wochen in Palatina und wir haben enorme Wunder erlebt von diesem Gott. Menschen, die frei geworden sind von Dämonisierungen, Menschen, die frei geworden sind von ziellosem Leben. Und ich habe jemanden kennengelernt, der in sehr jugendlichem Alter, etwa 6, 27, 1 Million Franken verspielt hat. Und das hat mich zutiefst berührt. Und es hat mir auch gezeigt, ein Christ übrigens, gezeigt, was das heißt, in einer Sucht gebunden zu sein und wie wir füreinander sorgen sollten, füreinander Acht haben sollen. Wir haben dort Dienste getan, weil wir jeden Tag sehr, sehr viele Stunden waren wir dran, ein Team, erste Woche, zweite Woche. Und viele Menschen, die eigentlich austherapiert waren, kamen und wir durften ihnen helfen und beistehen. Und es war ein Sehen wieder, wie viele Menschen Hilfe brauchen, wie wir geistliche Väter, geistliche Mütter brauchen, wie wir Beterinnen und Beter brauchen, wie wir Menschen wirklich brauchen, die sich brauchen lassen im Reich Gottes, damit Menschen geholfen wird. Und wir haben gemerkt, auch in Paladina, ohne Gebet geht gar nichts. Wir haben Gebet gehabt, fast nicht rund um die Uhr, aber an vielen Stunden wurden gebetet. Und ich möchte, dass das hier in unserer Gemeinde, dass dieses Gebet, dieser Geist des Gebets ausbricht, dass wir erfasst werden als Gesamtgemeinde von diesem Geist des Gebets. Weil ich weiß nicht, wie wir das sonst handeln. Wir haben in unserer Seelsorgearbeit werden wir überschwemmt mit ganz, ganz schwierigen Sachen, mit sehr vielen Nöten und wir brauchen diesen offenen Himmel, o Herr, zerreiß den Himmel und komm herunter und die Berge werden zerschmelzen vor deinem Angesicht, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt, Jesaja 64, 1 und 2. Und alttestamentlich ist das eine Prophezeiung, dass Jesus kommt und gekommen ist. Neutestamentlich ist es auch das, was Jesaja auch erlebt hat in seinem Leben und was man in Auslegungen auch findet, dass er damit rechnete, dass dieser Gott direkt in seine Situation hineinkommt. Dass er herunterkommt, das ist dann diese sichtbare Gegenwart, nicht nur die allgemeine. Die sichtbare, dass er in Umständen, in Situationen kommt und so stark präsent ist, sichtbar, dass niemand mehr zweifelt, dass er da ist. Und dann werden Lahme gehen, Blinde sehend, dann werden schwer Depressive geheilt. Dann werden Entmutigte mutig, dann werden Menschen, die enttäuscht wurden von anderen, die werden wiederbelebt. Dann kommt diese Agape-Liebe als wichtigstes Instrument und flutet über die ganze Herde hinweg. Und alle Schafe machen Mäh, weil sie so glücklich sind, weil sie diesen Gott erleben, weil sie diesen Heiland erfahren und weil diese Liebe übermächtig wird. Viertens, selbst die Natur deutet auf einen gütigen Gott hin, der Gebete hört. Wir lesen im Psalm 65, Verse 10 bis 14, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässt es dir Getreide nur gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Augen in der Steppe. Die Augen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Der Psalmist will unter der Eingebung des Heiligen Geistes wohl zum Ausdruck bringen, dass der Gott, der so gern die Gebete der Menschen erhört, so viel für ihre Bedürfnisse getan hat. Er hat die trockene Erde bewässert, den hungrigen Tieren Weide gegeben, die Täler mit Getreide für Menschen und Vieh bedeckt. Und diese Weiden und Täler jubeln und singen jetzt von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Im Psalm 104 Eine Parallelstelle lesen wir über Gottes Fürsorge für die Tiere auf Erden und für die Menschen durch die Natur. Und in Jakobus 1,17 wird uns gesagt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ändert sich nie, zu keiner Zeit und in keinem Volk. Immer wacht er darüber, dass er den Menschen gibt, was sie brauchen, wonach ihre Herzen schreien, was sie glücklich und gut macht. Besagt das nicht, dass Gott schon durch seine Natur bedingt geneigt ist, den Schrei der Menschen zu hören und dass er liebend besorgt ist, jeden Wunsch und jedes Verlangen und jede Not eines demütigen Herzens, das Gottes Angesicht sucht, zu stillen. Ja, und es ist so, wir können das nicht erarbeiten, wir können das nicht irgendwo machen, sondern es ist schlussendlich Gnade, aber wir dürfen uns diesem Gott hingeben, vertrauensvoll und zu ihm kommen. Wenn nun Gott Gebet hört und erhört, so lasst uns beten. Das Gebet wird somit zur wichtigsten Aufgabe des Christen. Gott hat uns nie geboten, ohne Unterlass zu singen, zu predigen, zu gehen oder zu arbeiten. Aber er hat uns gebotet, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Die Apostel ließen nach Pfingsten Diakone einsetzen, damit sie sich dem Gebet und dem Dienst des Wortes hingeben konnten. Apostelgeschichte 6,4. Nicht das Predigen, sondern das Beten stand an erster Stelle. Als Salomo den Tempel zu Jerusalem baute und ihn Gott weihte, sagte Gott nicht, er werde auf die Lieder und den Wechselgesang hören oder den Rauch der Altäre beachten, auf denen viele Opfer dargebracht werden sollten, sondern er sagte, so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. 2. Chronik 7,15 und Jesaja 56,7 sagt er, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Diese Stelle führt auch Jesus an, wie uns von Matthäus, Markus und Lukas berichtet wird. Der Tempel war in erster Linie ein Bethaus für alle und das glaube ich, dass dieser Ort ein Bethaus für alle sein sollte. Eigentlich jede Kirche sollte ein Bethaus sein. Aber wir haben ja nun mal für da eine gewisse große Verantwortung, auch Monika und ich, auch unser Ältestenrat, auch all die Verantwortlichen hier. Und ich glaube, wir dürfen wirklich das proklamieren. Dieser Ort soll ein Gebetshaus sein. Und das glaube ich, dass das der Herr Jesus auch will. Hinter all dem Predigen, dem Beten, dem Prophezeien und Singen, hinter all den religiösen Verrichtungen soll dein lebendiger Glaube an einen Gott stehen, der Gebete hört. Und die Menschen sollten den Namen des Herrn anrufen. Ohne Gebet können wir Gott nicht gefallen. Gott ist der Gott, der Gebete hört. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Hebräer 11,6. O Gott, der du Gebet erhörst, lege es uns aufs Herz, dir zu glauben und zu beten. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Psalm 65,3. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Jesaja 56,7. Vielleicht sind wir an einem einsamen Ort manchmal, wenn wir so beten und ringen. Das ist okay, das ist gut. Vielleicht kennen wir das Gebet in Gruppen. Das ist gut. Aber ich glaube, wir brauchen Ermutigung auch als Gesamtgemeinde. Wir haben Verantwortung füreinander. Wenn ich nur unsere Gemeinde ansehe, sehe ich so viel Not und Schwierigkeiten in so vielen Bereichen. Ob das Ehen sind, ob das Finanzen sind, ob das Menschen sind, die nicht gerettet werden aus unseren Familien, ob das geistliche Nöte sind, ob das körperliche Nöte sind, ob das seelische Nöte sind. Man könnte diese Liste enorm aufzählen. Wenn ich nur bei uns bleibe, wenn ich weiter sehe, dann sehe ich eine riesige Not. Wir haben das ein bisschen geschmeckt wieder im Paladina. Wir schmecken das in unserer Seelsorgearbeit. Und ich glaube, wir haben Verantwortung füreinander. Und darum, glaube ich, müssen wir lernen, zusammen beten und einander zu vertrauen. Und wir dürfen miteinander beten. Wir dürfen miteinander beten. Ich weiß, vielleicht wirkt das ein bisschen druckhaft, was ich jetzt sage. Aber ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir lernen, zusammen zu beten. In Gruppen beten, alleine beten, zusammen beten, als Gesamtgemeinde beten. Lasst euch vom Heiligen Geist wirklich leiten. Lasst euch vom Heiligen Geist führen, wie das entstehen könnte, dieses gemeinsame Gebet. Das muss nicht von uns her doktriniert werden, sondern das kann von der Basis her kommen, wo man wirklich einfach sich leiten lässt, dass dieses gemeinsame Gebet, dass das aktiviert wird. Denn wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und der Geist dieser Agape-Liebe, der wird oft dann ausgegossen, wenn man zusammenbetet. Damit man zusammenbeten kann, muss natürlich auch das persönliche Gebet ein Anliegen sein. Und heute ist so eine Gelegenheit, wenn Menschen da sind, die einfach spüren, hey, das Gebet, das ist so weit weg von mir. Oder es ist so ein Krampf, es ist so eine Sache, die ich so nebenbei mitnehme in meinem Leben, aber es hat keinen Stellenwert oder nicht so einen großen. Dann darf man nach vorne kommen, wenn man möchte. Es hat da Kissen, es hat da auch Gebetsbänke. Man darf auch stehen, man darf auch knien irgendwo. Seid einfach frei und ich möchte bitten, dass Andy und Johannes etwas spielen dazu und dass man einfach kommen kann, wenn man spürt, hey, in meinem Gebetsleben sollte was gehen. Vielleicht ist auch jemand da, der innerlich spürt, doch, ich möchte irgendwo helfen, dass das Gebet noch mehr aktiviert wird. Ich weiß, vielleicht denkt man, ja, wir beten schon 1,5 Stunden pro Tag, wir haben viele Gebetsgruppen, aber ich glaube, dieses gemeinsame Gebet, wie wir es lesen in der Apostelgeschichte, das wird dann ausgegossen, dieser Geist des Gebets, wenn wir alle vom Geist des Gebets erfasst werden. Und das ist schlussendlich der Heilige Geist, der uns auch taufen will mit dieser Gebetsfülle und Gebetskraft. Damit unsere Familien, unsere Ehen und all das, was einfach unser Leben ausmacht, mit Gnade überfließt und auch einfach dieses Salböl der Liebe Gottes herunterfließt, glaube ich, braucht es dieses gemeinsame Gebet. Denn im gemeinsamen Gebet wächst das Vertrauen und die Sorge füreinander. Man hilft einander. Man ist da füreinander, man kämpft miteinander. Das kann im Kleinen geschehen, aber ich glaube, das Große hat auch seinen Platz. Und das fehlt noch bei uns, dieses Gebet der ganzen Gemeinde. Ja, Jesus, danke, dass du jetzt wirkst und dass einfach die Menschen kommen können, die spüren, ja, mit meinem Gebetsleben da sollte es in eine andere Richtung gehen. Zeit frei kommt. Jetzt in dieser Zeit, wir wollen ein paar Minuten geben, einfach zum nach vorne kommen, der das möchte. Auch vom Übertragungsraum darf man selbstverständlich kommen. Seid frei von oben. Es ist einfach ein Moment da, sein Gebetsleben auch zu reflektieren. Und man muss auch nicht schauen, wer kommt. Ich glaube, ich hab immer mit mir selber genug zu tun, dass ich nicht umherschauen muss. Seid einfach auch frei. Vielleicht hat man auch den Mut verloren zu beten für gewisse Dinge, weil nichts sich bewegt hat, über Jahre vielleicht. Auch da gibt es einfach das Wissen, wir haben einen großen Gott, der immer da ist, der nicht aussteigt. Der vierte Mann ist im Feuerofen, der mit uns geht, mit uns kämpft, mit uns ringt. Der Gebete erhört, der es gern erhört. Manchmal müssen wir Gebete auch ändern. Er hilft uns dabei. Ja, Jesus, danke, dass du da bist und dass du den Geist des Gebets ausgießt über uns, über unsere Ehen, über unsere Familien, über die ganze Kirche, auch über die ganze Stadt, über die Schweiz. Du kannst diesen Gebetsgeist ausgießen. Ja, und Herr, ich fühle mich auch verantwortlich, dass das hier passiert, dass der Geist des Gebets durchbricht und ausgegossen wird. Danke vielmals. Und ich darf wirklich bezeugen, das Gebet hat mein Leben stark beeinflusst und verändert. Und ich spüre, wie es gar nicht geht ohne Gebet, wenn ich mich nicht jeden Tag auf den Tag vorbereite ohne Gebet. Ich bin so dankbar für das Gebet und ich sehne mich danach, dass das Gebet wirklich ausgegossen wird. Der Geist des Gebets ausgegossen wird. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen von der Erweckung auf den Hebriden. Es gibt so einen Film und dann sieht man, wie die Lichter immer später ausgehen gegen Morgen, immer später, weil die Leute immer länger beten. Und wir dürfen so erfasst werden vom Geist des Gebets. Und wenn wir Angst haben, wir hätten dann zu wenig Kraft für den Alltag. Ich glaube und ich darf aus Erfahrung sagen, Gott wird uns das zurückerstatten, was wir an Kräften im Gebet brauchen. Er wird uns das zurückerstatten. Ja, Jesus, danke, dass du uns siehst jetzt. Jedes Einzelne, ob stehend, ob sitzend, Herr, du siehst unser Herz und du siehst, Herr Jesus, wie wir es meinen. Und danke, dass du uns erfasst mit diesem Geist des Gebets, mit dieser Kraft zum Beten, mit dieser Sehnsucht zum Beten. Danke viel, viel mal. Und zwar so, wie du es uns sagst. Für den einen wird es sich so auswirken, für den anderen so. Für den einen am Morgen, für den anderen am Abend, für den einen am Mittag, für den anderen zwischendurch. Du weißt es, aber du kannst uns einfach taufen mit diesem Geist des Gebets und uns Gnade geben, füreinander da zu sein, auch im Gebet, in der Fürbitte. Und dass diese Agape-Liebe ausgegossen wird, gewaltig in unsere Herzen. Durch das Gebet, danke vielmal. Danke, dass du uns segnest mit dieser gewaltigen Kraft des Gebets, danke. Das, was ich weiter sage, sage ich nicht, weil ich Bücher gelesen habe, habe ich schon auch über das Gebet oder sonst mich mit diesem Thema befasst habe. Nein, es ist erlebt. Meine größten Glaubenserfahrungen sind im Gebet passiert. Und wie gesagt, man muss nicht ein Schema machen. Der Heilige Geist ist individuell, aber er will unser Gebetsleben, will er wirklich aktivieren, er will uns segnen, er will uns stärken, er will uns erquicken, er will uns helfen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mit ihm reden, und er will uns auch salben mit diesem Geist.